Wir schlagen wieder den zweiten Petrusbrief auf, Kapitel 1. Der zweite Petrusbrief ist eine Ergänzung des ersten Briefes. Aber er hat auch einige Unterschiede. Er ist nicht nur eine Ergänzung. Während im ersten Brief die Feinde der Gemeinde außerhalb der Gemeinde sind, befinden sie sich im zweiten Brief bereits in der Gemeinde. Das ist eine größere Gefahr. Wir haben dieselbe Reihenfolge in der Apostelgeschichte. Zunächst haben wir die Gefahr von außen, dann aber auch von innen. In Kapitel 5 kommt die Gefahr von innen. Der Feind tobt manchmal und dann kommt er mit List. Und er wechselt diese Taktik ab, sodass man immer unsicher bleiben soll. Aber der Apostel Petrus weist auf einen Kompass hin, auf eine Richtschnur hin, die uns helfen kann, eine gerade Linie zu ziehen, einen geraden Kurs zu ziehen. Er spricht gleich im ersten Kapitel in 2. Petrus von untrüglichem Wort. Wir haben in Gottes Wort Alten und Neuen Testamentes ein untrügliches Zeugnis von Gottes Kraft und Rettungswillen. Und wenn wir uns darauf verlassen, können wir unversehrt das Ziel erreichen. Wir müssen nicht stolpern. In Kapitel 1 geht es nun um dieses untrügliche Wort, diese zuverlässige Botschaft. Diese bezeugt er bereits in den ersten zwei Versen in seinem Gruß. Dann in den Versen 3 und 4 vergewissert er uns, dass diese Botschaft ausreicht für jede Situation im Leben, bis wir ans Ziel ankommen. Und in den Versen 5 bis 7 ruft er uns auf, in dieser Botschaft, in diesem Wort, dieser Glaubensinformation zuzunehmen. Wir sollen nicht stehen bleiben, wo wir waren. Es gilt, zu wachsen, und zwar in die Christusähnlichkeit. Soweit kamen wir gestern Abend. Wir setzen fort mit Vers 8. In den Versen 8 bis 11 sagt der Apostel, diese Botschaft, dieses untrügliche Wort, hat eine reiche Verheißung. Wenn wir darauf achten, wenn wir in diesem Wort wachsen und zunehmen, dann hat das eine reiche Verheißung. Diese Verheißung drückt er aus in vierfacher Weise. Dazwischen, also wir haben in Vers 8 zwei Erwähnungen, dann in Vers 9 und 10 haben wir eine Warnung und einen Aufruf und dann am Ende von Vers 10 und Vers 11 haben wir wieder die Erwähnung dieser Verheißung. Lassen Sie mich diese Verse lesen und dann ein wenig darüber sagen. Denn wenn diese Dinge, diese sieben Wachstumsstufen von dem Vertrauen bis zur Liebe, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und in reichem Maße vorhanden sind, stellen sie euch nicht als Untätige hin, noch als Unfruchtbare. Zur Erkenntnis unseres Herrn führen sie, der Erkenntnis Jesu Christi. Denn der, bei dem diese Dinge nicht gegenwärtig sind, ist blind, kurzsichtig, da er die Reinigung von den alten Sünden vergessen hat. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, euren Ruf, das heißt eure Erwählung, festzumachen. Denn im Tun dieser Dinge werdet ihr gar nie zu Fall kommen. denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Wenn wir auf das Wort Gottes Acht geben und dadurch zunehmen, dann haben wir eine Verheißung, eine vierfache. Wie lautet sie? Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und in reichem Maße, stellen sie euch nicht als Untätige hin. Das heißt, wenn diese Tugenden, diese Wachstumsstufen bei uns vorhanden sind, dann gelten wir nicht als Lässige, als Untätige, als Stillstehenbleibende, sondern wir gelten als solche, die vorankommen. Und wir gelten auch nicht als Unfruchtbare. Nein, dies ist gerade die Frucht, die unser Herr sucht. Jesus erzählt, dass ein Weingärtner oder ein Obstbesitzer, Obstplantagenbesitzer in sein Gut kommt und sucht Frucht. Und er findet keine. Feigenblätter, aber keine Frucht. So ist es oft, wenn Gott in seinem Volk Frucht sucht. Ach, Blätter nur, seufzte der Sänger. Aber Petrus vergewissert uns, wenn wir allen Fleiß dranlegen und in diesen Stücken vorankommen, dann gelten wir vor Gott als solche, die tätig sind, und zwar an der rechten Stelle. Und dann werden wir Frucht tragen. Die Frucht, die Gott sucht, ist nicht nur die siebenfache Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22, sondern sie ist auch die Frucht des Herrn Jesus Christus in Philipper Kapitel 1. Und sie schließt auch diese Frucht ein. Man sollte einmal Galater 5, Vers 22 ergänzen durch diese anderen Stellen. Das gibt ein reiches Studium, und wenn wir darauf achten, werden wir auch innerlich und geistlich vorankommen. Zweitens, zur Erkenntnis unseres Herrn führen sie, das heißt der Erkenntnis Jesu Christi. Hier steht das Wort Herr in betonter Stelle. Das heißt, es wird hier betont, dass Jesus Christus unser Herr ist. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, dann haben wir ihm nachzufolgen. Dann haben wir auf ihn zu hören. Das ist, was er bis jetzt besprochen hat. Aber jetzt fügt er noch etwas hinzu. Jesus Christus will, dass wir ihm nachfolgen und von ihm lernen und ihn besser kennenlernen. Nicht nur von ihm lernen, sondern ihn lernen, ihn kennenlernen. Mir ist wichtig geworden, dass dies mit zu den Zielen gehört, die Gott uns stellt als Christen. Eins der Ziele des Christenlebens ist, dass wir Jesus besser kennenlernen. Es gibt fast nichts Schöneres, als Jesus zu kennen und ihn besser kennenzulernen. Wenn wir uns darauf besinnen, dann wird unser Leben wirklich reich werden. Reich werden an Freude, an Friede. Und so weiter. Jesus Christus zu kennen, macht das Leben wirklich reich. Hin zur Erkenntnis unseres Herrn führt dieses. Und jetzt kommt eine Warnung. Das heißt, Petrus hält den vor Augen, der diese Dinge nicht beachtet, die er als Wachstumsstufen hinstellte. Von Vertrauen bis zur Liebe, sieben Stufen. Wenn man diese Schritte nicht tut, dann gilt man als Blinder, nicht als jemand, der offene Augen hat. Aber wofür sollen die Augen offen sein? Das ist noch interessant. Lassen Sie mich Vers 9 noch einmal lesen. Denn der, bei dem diese Dinge nicht gegenwärtig sind, ist blind, kurzsichtig. Warum? Da er die Reinigung von den alten Sünden vergessen hat. Nach zwei Richtungen ist dieser Mensch blind bzw. kurzsichtig. Blind ist er, weil er nicht das sieht, was es zu sehen gilt. Wer kurzsichtig ist, ist zum Teil blind. Er hat eine blinde Gegend in seinem Visier, in seinem Blickfeld. Er ist nicht ganz blind, aber er ist an einer gewissen Stelle blind. Glücklicherweise bin ich fernsichtig. Das hat mir schon viel geholfen. Aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren, will das abnehmen. Ich kann nicht mehr in die Ferne so gucken wie früher. Das Auge wird dort blind. Was ist dort in der Ferne, das ich sehen sollte, aber nicht sehe, wenn ich nicht wachse im Glauben, in der Liebe, in der Selbstbeherrschung und so weiter? Jesus Christus steht dort. Und wenn ich ihn nicht sehen kann, dann bleibt eine ganze Menge aus. Ja, dann bleibt das Wesentliche aus. Wenn ich nicht vorankomme geistlich, wenn ich nicht wachse, dann habe ich, sagt der Apostel, nicht Jesus Christus im Visier. Gleichzeitig vergesse ich etwas, was da hinten liegt. Wir sollten zum Teil vergessen, was da hinten liegt, aber nicht alles. Der Apostel sagt uns, dass wir einmal gereinigt wurden von unseren Sünden, sollen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn das ist wesentlich für unser Vorwärtskommen. Wer das vergisst, der bleibt auf der Stelle treten oder er rutscht zurück, er wird rückfällig. Die Reinigung der Sünden, der alten Sünden, als wir zu Jesus kamen, die dürfen wir nie vergessen. Wenn wir sie vergessen, diese Reinigung, wenn wir vergessen, was der Herr an uns getan hat, dann werden wir heute die gegenwärtigen Sünden nicht mehr so ernst nehmen. Und dann werden wir stocken in unserem Wachstum. Wir werden stolpern und wir werden Jesus Christus nicht vor Augen haben. Und dann werden wir die Bahn nicht durchlaufen können, von der Hebräerschreiber spricht. Dann gibt er uns einen Aufruf in Vers 10. Darum, Brüder, weil dem so ist. Verheißung und Warnung. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, euren Ruf, das heißt eure Erwählung, festzumachen. Ruf. Ein kurzes Wort. Leider haben Sie, ich garantiere es, in Ihrer Übersetzung ein langes Wort. Stimmt es? Wer seine Bibel dabei hat, der wird das Wort wahrscheinlich Berufung finden. Stimmt es? Schade. Können Sie durchstreichen. Anfang und Ende durchstreichen, sodass nur RUF zurückbleibt. Das genügt. Und das ist viel besser. Denn Berufung ist irreführend. Manch ein Christ bekommt hier den Eindruck, als wenn Gott ihn bestimmen würde und er hätte nichts mehr zu sagen. Und das ist genau, was damit nicht gesagt werden will. Gott ruft uns und jetzt sind wir dran zu antworten. Wir müssen nicht, aber wir dürfen. Denn die Einladung dieses Rufes ist etwas ganz Besonderes. Gott lädt uns ein zu einem Festmahl, dass wir eines Tages bei ihm feiern sollen. Und wir sind gerufen worden, zu Jesus, zu Christus zu kommen und mit ihm den Weg hier zu gehen, damit wir dort ankommen. Und diesen Ruf sollen wir festmachen, sagt er. Das heißt, wir haben dem Ruf geantwortet und wir sollen jetzt so leben, als wenn wir ihn beantwortet hätten. Und wir sollen jetzt noch uns rufen lassen. Das heißt, Gott ist dabei, uns ständig zu ziehen mit diesem Ruf. Und das soll so bleiben, wie wenn Eheleute ihr Eheversprechen immer wieder bestätigen. Manche tun das Jahr für Jahr am Hochzeitstag. Das heißt, ja, mein Liebling, es ist noch so. Ich habe dich gern und du bist mir die teuerste und so weiter und so weiter. Den Ruf festmachen. Ja, Herr Jesus, ich folge dir nach. Du bist mein Herr und ich bin dein Jünger. Und ich will nicht von dir lassen, ich will nicht von dir weggehen. Nun steht im Grundtext ein Artikel für beide Substantive, Ruf und Erwählung. Und das heißt im Deutschen für uns Ruf, das heißt Erwählung. Das ist eine interessante Information, die wir hier bei Petrus haben. Sie besagt, dass als Jesus Christus uns rief und wir antworteten, wir damals von Gott erwählt wurden. Sie sagen vielleicht, ja, ich denke doch, die Theologen und die Pfarrer und die Prediger sagen uns immer wieder, die Erwählung geschah doch in der Ewigkeit. Und wir sind einfach erwählt. Nun, die Bibel spricht schon davon, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt waren. Weil Gott uns schon im Voraus gesehen hat, sagt die Schrift. Paulus sagt es, Petrus sagt es. Aber an dieser Stelle spricht Petrus von etwas anderem. Denn sowohl Paulus als Petrus verstehen die Erwählung als etwas, das nicht nur in Ewigkeit geschieht. Denn in der Ewigkeit fällt nicht die eigentliche Entscheidung. Die eigentliche Entscheidung fällt in meinem Leben in der Zeit. Was in Ewigkeit geschieht, ist das im Vorauskennen dieser Entscheidung. Gott nimmt uns die Entscheidung nicht ab. Nicht er trifft die Entscheidung für mich, sondern ich treffe sie für ihn. Das heißt, ich antworte auf den Ruf, aber er weiß im Voraus, wer das tun wird und freut sich schon darüber, denn Erwählung ist ein Liebeswort. Es bedeutet schätzen. Gott schätzt uns und er hat uns schätzenswert gemacht. Als er uns rief und wir diesem Ruf antworteten, hat er uns angenommen. Und diese Annahme nennt die Bibel Erwählung. Die Erwählung der Ewigkeit ist nur das in Vorauskenntnis, das Hinwegnehmen dieser Erwählung. Aber sie geschieht eigentlich in der Zeit. Wir sollen diese Erwählung, das heißt, dieses Angenommensein festmachen. Wie können wir das tun? Indem wir entsprechend leben. Wenn Jesus uns angenommen hat, sollen wir wie Angenommene leben. Weil wir geliebt sind, sollen wir lieben. Wir werden als Geliebte angesprochen und wir sollen reagieren mit Liebe. Diese Liebe darf nicht einseitig bleiben. Jesus will, dass wir ihm die Liebe erwidern. Und so können wir diese Beziehung festmachen. So geschieht das in der Ehe. Der eine sagt dem anderen, ich liebe dich. Und der andere macht diese Beziehung fest mit der Reaktion, ich liebe dich ebenfalls. Und so ist die Beziehung wieder fest geworden. Und so ist es auch mit Jesus. Unsere Beziehung wird ja mit der Ehe verglichen. Das kennen Sie. Und nun sollen wir diese Beziehung immer wieder festmachen, indem wir auf Jesus, wenn er uns führen will, reagieren und mitmachen und ihm nachfolgen. Befleißigt euch umso mehr euren Ruf, das heißt eure Erwählung, festzumachen. Denn, und jetzt kommt die dritte Verheißung, beziehungsweise die dritte Erwähnung dieser Verheißung, im Tun dieser Dinge, der sieben Wachstumsstufen, werdet ihr gar nie zu Fall kommen. Bei solchen ist keine Gefahr des Abfalls, des Abkommens von Jesus Christus, sondern da ist das Ankommen vergewissert, gesichert. So wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang. Wir haben hier dasselbe Wort, das wir früher hatten. Am Anfang, in Vers 5, hieß es, reicht dar. Deswegen, nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt, reicht dar in eurem Glauben. Das heißt, addiert eins nach dem anderen. Lasst es hervorkommen in eurem Charakter. Lasst Jesus hervorbringen können. Der in euch wohnt, seine Tugenden, lasst seine Tugenden eure Tugenden werden. Wenn wir das tun, dann wird er uns einiges darreichen, wenn er wiederkommt, beziehungsweise wenn er uns einzeln abholt durch den Tod. dann wird er uns reichlich darreichen, was? Einen Eingang. Der Eingang wird erweitert werden. Er wird breit sein. Es wird eine offene Tür da sein für uns. Wie herrlich. Werden wir ebenso durchschlüpfen müssen, weil wir kein Gepäck mit uns haben, keine Frucht? Es genügt, dass wir durchkommen? Oder wird der Eingang weit sein? Wird der Herr dort stehen und warten und sich freuen, wie bei Stephanus? Stephanus, wissen Sie, dass der Herr Jesus aufstand, als Stephanus ankam? Ich sehe den Sohn Gottes stehen. Stephanus, ich warte auf dich, könnte es geheißen haben. Jesus stand auf und begrüßte ihn. So wollen auch wir dort eines Tages ankommen. Nicht einfach soeben matt durch die Tür fallen. Ach, ich bin doch angekommen. Nein, mit einem reichen Gepäck und mit einem guten Atem, weil wir mit Jesus gelebt haben. So wird uns reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Als Herr ist er Retter. Für wen er Herr geworden ist, für den ist er auch Retter geworden. Und dieser Herr Jesus wird uns ans Ziel bringen. Wir haben ja manche Parallelen hier mit dem Hebräerbrief, das haben Sie schon gemerkt. Ihn wollen wir vor Augen haben, für ihn wollen wir nicht blind sein und mit ihm wollen wir leben, bis wir dort ankommen. Wir kommen zu einem weiteren Abschnitt, zum 5. in unserem 1. Kapitel. Der Apostel ist nun beflissen zu erinnern, jetzt in den Versen 12 bis 18. In dreifacher Weise spricht er von diesem Beflissensein oder von diesem Vorhaben, sich zu befleißigen. Er verspricht es mehrmals in den Versen 12 bis 15 und dann in den Versen 16 bis 18 begründet er dieses Vorhaben zu erinnern. Nehmen wir die Verse 12 bis 15, wo Petrus mehrmals verspricht, es scheint ihm ein richtiges Anliegen zu sein. Er will fleißig sein, seine Leser zu erinnern. Wir merken hier, wie wichtig das ist, dass wir erinnert werden. In Kapitel 3, Vers 1 werden wir merken, dass der Apostel voraussetzt, dass Christen normalerweise zum Teil schlafen. Er sagt dort nämlich, mit diesen zwei Briefen rufe ich euch ganz wach. Nicht will ich, nicht hoffe ich oder wenn ihr schlaft. Nein, ich rufe euch wach, wenn sie die Briefe lesen. Nicht nur mit den Augen so Wörter lesen, sondern wirklich lesen. Dann werden sie durch Gottes Wort hellwach. Aber das interessiert mich, dass Petrus voraussetzt, dass normalerweise Christen nicht ganz wach sind. Das stimmt. Wozu denn wachsen? Zum Wachstum gehört allerlei. Zum Wachstum gehört unter anderem, dass die Augen weiter aufgehen. Dass die Augen mehr sehen, dass sie besser sehen können. Dass wir nicht kurzsichtig sind, sondern weitsichtig. Und dass wir mehr sehen und dass wir klarer und deutlicher sehen. Und das vergleicht der Apostel mit dem aus dem Schlaf hervorgehen. Und das geschieht mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Licht. Und wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dann werden wir von unserem Schlaf oder von unserem Schlummern, werden wir wachgerüttelt. Das brauchen wir. Diese Welt vereinnahmt uns, sie bannt uns, sie macht uns schläfrig. Wenn Augen offen sind für diese Welt, dann gehen sie meistens zu für die andere Welt. Paulus sagt, habt nicht die Dinge dieser Welt vor Augen, sondern habt die Dinge der anderen Welt vor Augen. Dann natürlich wird man diese Welt mit anderen Augen sehen, aber im Lichte der Ewigkeit. Wenn aber die Augen nur für diese Dinge, für die Dinge dieser Welt offen sind und für was die Welt mir geben kann, was ich davon habe. Das heißt, wenn ich mit meinen fünf Sinnen in dieser Welt lebe, ich bin darauf bedacht, dass diese fünf Sinne sensibel sind. Ich möchte so viel wie möglich sehen, so viel wie möglich hören, so viel wie möglich empfinden, riechen und so weiter. Dann wird der eigentliche geistliche Sinn stumpf werden und werden insensibel werden. Und das ist mit das schwierigste Problem, das wir heute haben. Insensibilität unter Christen. Aber wenn wir uns dem Wort Gottes exponieren, aussetzen, einzeln zu Hause, vor Augen nehmen, lesen, mit offenem Auge, mit Gebet, Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, dann geht das innere Auge auf für unsere Sündhaftigkeit, für unsere Schuld, Lieblosigkeit, für den Herrn in seiner Herrlichkeit und Güte. Und dann kann man vorwärts kommen. Lesen Sie diese Verse. Deshalb werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Er will nicht aufhören. Er will immer erinnern, wiewohl ihr sie wisst. Ich kam fast nicht aus dem Staunen heraus, als ich vor einiger Zeit hörte von einem Christen, der sollte gesagt haben, er wusste nicht, warum er noch immer in der Bibel lesen sollte. Er hätte schon so viel gelesen, er wüsste schon fast alles. Ich befürchte, er hat noch nicht angefangen zu lesen. Er mag deutsche Wörter gelesen haben, aber nicht Gottes Wort. Denn ich kann Ihnen garantieren, wer wirklich Gottes Wort liest, dem ist so, als ob er noch gar nicht richtig angefangen hätte. Da ist ein unermesslicher Schatz und man kommt nie zu Ende. Ich habe Dogmatik gelesen an der Hochschule in Basel. Ich bin immer noch dabei, an dieser Dogmatik zu arbeiten. Sie soll eines Tages rauskommen, ich weiß nicht wann. Sie wird immer größer. Ja. Es hört nie auf. Ich werde ungeduldig und ich werde mutlos. Und manchmal bete ich, Herr, wenn das gar nicht werden soll, dann wollen wir es lassen. Ja? Also ich möchte lieber einfach Stück für Stück an einigen Themen arbeiten, die mir gerade wichtig sind. Es ist mir immer wieder so viel wichtig, gerade an dieses Thema, jetzt das Thema und so weiter. Und das möchte ich am liebsten bedenken und dann vergessen von der ganzen Systematik. Die Schrift ist unendlich. Sie mag eine Bibliothek von 66 Büchern sein, aber keine Bibliothek der Erde könnte sie ganz erfassen. Johannes sagt, die Welt wäre überhaupt nicht groß genug, der Kosmos wäre nicht groß genug, um die Schriften zu fassen. Glauben Sie das? Wenn Gott spricht, dann ist unermesslich viel in kurzen Worten. So hat Jesus gesprochen. Und deshalb können wir lange Predigten halten über einen kurzen Satz. Seien Sie gar nicht erstaunt. Und seien Sie auch gar nicht erstaunt, wenn Sie nicht alles mitkriegen, was ich sage. Denn es ist unmöglich, alles zu exegesieren, sodass Sie das auf einem Teller gleich mitnehmen können, wie wenn Sie an einem Buffet vorbeigehen oder in Cafeteria. So geht das nicht mit dem Wort Gottes. Es ist unendlich viel, aber ich hoffe, Sie können sich etwas abschneiden. Dann danken Sie dafür und konzentrieren Sie sich darauf. Aber seien Sie nicht entmutigt, wenn Sie nicht der ganzen Predigt folgen könnten. Das kann ich auch nicht. Ich kann meiner eigenen Predigt nicht immer folgen. Ich sage Worte, ich hoffe, die anderen verstehen. Entschuldigen Sie. Deshalb werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst. Aber Petrus setzt noch mehr voraus. Er setzt nicht nur Wissen voraus, er setzt Standhaftigkeit voraus. Und auch standhafte Leute müssen erinnert werden. Ist hier jemand heute Abend, der nicht Erinnerung braucht? Können Sie sagen, Sie wissen's? Können Sie sagen, Sie sind standhaft? Ja, dann sind Sie doch gestandene Christen. Was mehr will man da von uns? Erinnerung. Immer wieder daran denken. Denn wir werden abgelenkt. Wir müssen immer wieder erinnert werden. Wiewohl ihr sie wisst und standhaft geworden seid in der Wahrheit, die gegenwärtig geworden ist. Gott hat sie in unser Leben gebracht. Sie ist bei uns angekommen. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin. Ein zweiter Grund, weshalb er erinnern will. Auch wenn sie es schon wissen, will er es tun. Und jetzt, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald da ist, wie auch unser Herr, Jesus Christus, mir deutlich machte. Petrus hat nicht mehr viel Zeit. Er weiß, er wird bald sterben. Der Herr hat ihm das gezeigt. Und da er nicht viel Zeit hat, muss er seine Aufgabe wahrnehmen. Seine Aufgabe ist, andere an die Wahrheit zu erinnern. Deshalb tut er das. Weil er nicht mehr viel Zeit hat, muss er jetzt das tun und schreibt jetzt diesen zweiten Brief. Hier sehen wir mancherlei, auf das ich nicht eingehen kann. Zelt, Sie merken, der Leib wird mit einem Zelt verglichen. Der eigentliche Mensch ist der geistige Teil des Menschen, die Seele, das Herz, der innere Mensch. Das sind Äquivalenten. Herz, Seele, Geist, innerer Mensch. Alles das Innere des Menschen. Der äußere Teil ist die Hülle, das Haus, das Zelt, das Gefäß. Verschiedene Wörter für den Leib. Der innere Mensch wohnt im Äußeren. Der Äußere ist wichtig, aber er ist nicht das Wichtigste. Er ist das Mittel, mit dem der eigentliche Mensch sich ausdrückt. Er ist der Handschuh, das Werkzeug. So wie meine Brille verlängerte Augen sind oder mein Stift verlängerte Finger sind zum Schreiben, so ist der Leib die Verlängerung des Geistes, womit der Geist tätig ist. Ich könnte nicht sprechen, wenn ich nicht Lippen hätte. Der Geist benutzt die Lippen, um zu sprechen. Vielleicht könnte ich schon, aber es ist nun einmal so, dass der Geist den Leib gebraucht. Er ist das Zelt. Wir gehen weiter, Vers 15. Ich werde beflissen sein, zum dritten Mal spricht er davon. Ich werde beflissen sein, so dass ihr auch jederzeit nach meinem Abscheiden imstande seid, diese Dinge in Erinnerung zu bringen. Petrus will sprechen, während er lebt, und er will sprechen, nachdem er gelebt hat. Deshalb schreibt er. Er spricht nicht nur, er will schreiben, so dass sie nach seinem Tode immer noch lesen können und sich immer noch erinnern können. Woran? Nun an alles, was mit Jesus zu tun hat, aber in diesem Zusammenhang ganz besonders, was mit seiner Wiederkunft zu tun hat, denn auf diese Wiederkunft hin steuern wir. Und er will, dass wir das Ziel nicht verfehlen. Im zweiten Brief spricht er sehr viel von der Wiederkunft Jesu Christi. Im ersten Brief war das erste Kommen in starkem Maße im Visier. Im zweiten Brief denkt er an das zweite Kommen. Auch hier scheint mir. Jetzt begründet er seine Beflissenheit zu erinnern. Er hat gesagt dreimal, dass er dabei ist, die Leser zu erinnern. Und jetzt sagt er, warum das so wichtig ist. Weil er ein Augenzeuge ist. Und einem Augenzeuge obliegt die Verantwortung, Zeuge zu sein, Zeugnis abzulegen von dem, das er gesehen hat, wenn es so wichtig ist wie in diesem Fall. Ja? Ich habe es gesehen und ich muss davon erzählen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Jesus Christus kommt wieder. davon muss ich Zeugnis ablegen. Wie ist Petrus Augenzeuge gewesen von der Wiederkunft Jesu Christi? Das sagt er gleich. Er spricht hier von einem besonderen Fall, als Jesus hier auf dieser Erde war. Da wurde der Schleier gleichsam gelüftet, denn der Leib von Jesus Christus war ein Schleier, der seine Herrlichkeit verbarg. Die Jünger von Jesus sahen seine Herrlichkeit, wenn er sprach, wenn er sich zum Ausdruck brachte. Aber die meisten haben seine Herrlichkeit nicht gesehen, haben ihn nicht gesehen, wie er war. Selbst die Jünger haben ihn nicht so gesehen, wie er wirklich war. Drei von ihnen durften einmal Jesus transparent sehen. Das heißt, der Leib wurde verklärt, sodass er gleichsam durchsichtig wurde. Und dann sahen sie seine Herrlichkeit. Und so, sagt Petrus, wird er wiederkommen. Ich habe ihn als den gesehen, der wiederkommt. Damals, als er kam, zeigte er uns sich in kurzen Augenblicken. Und ich bin jetzt Zeuge davon, dass er mehr ist als nur Jesus von Nazareth. Er war Gott in seiner Herrlichkeit. Und der ist es, der wiederkommt, der herrliche Christus. Johannes hat ihn dann auch gesehen. Davon lesen wir ja in Offenbarung Kapitel 1. Die Verse 16 bis 18. Denn, jetzt kommt die Begründung, wir waren nicht mit Klugheit ersonnenen Fabeln, wir waren nicht mit Klugheit ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern wir, als wir euch Kenntnis von der Kraft und Gegenwart unseres Herrn gaben. Ich habe Gegenwart übersetzt. Haben Sie Wiederkunft in Ihrer Übersetzung? Nicht? Ankunft vielleicht, Elberfelder? Ja? Sie sagen ja nichts, Sie dürfen sprechen. Entschuldigung. Sie sind es nicht gewohnt, ich weiß. Aber ab und zu dürfen Sie schon was sagen. Was haben Sie denn da für ein Wort? Wie? Zukunft. Gut. Kommen. Ja. Das Wort ist Parousia. Und das bedeutet Ankunft und als Resultat Gegenwart. Es kann ein gewöhnliches Wort sein. Usia ist sein. Par auf der Seite. Das heißt gegenwärtig, dass man ist gegenwärtig, weil man gekommen ist. Einige Ausleger meinen, dass Petrus hier vom ersten Kommen spricht. Mir scheint aber, dass Petrus hier diese besondere Begebenheit vom Verklärungsberg wählt, um zu schildern, um zu zeigen, dass er beweisen kann, welcher Jesus wiederkommt. Mir scheint, es geht um die Wiederkunft Jesu Christi, die er hier vorweg bezeugen will. Denn die Christen, die er in Erinnerung ruft, die sollen treu bleiben, bis er kommt. Und er will sie dazu aufrufen, nicht nur als einer, der Gottes Wort weitergibt, sondern als jemand, der gesehen hat. Also, wir waren nicht mit Klugheit ersonnenen Fabeln gefolgt. Das waren keine Geschichten oder Märchen. Die Sache mit Jesus ist Tatsache. Sie ist bezeugt worden. Sie ist Geschichte, eigentliche Geschichte, historische Geschichte. Die Jünger haben sich nicht geirrt in ihrem Zeugnis. Sie haben gesehen, beschaut, betrachtet, heißt es. Sie haben ihn gesehen nach seiner Geburt. Hier als Mensch auf der Erde, sie haben ihn gesehen nach seinem Tode, als Auferstandenen. In zweierlei Form haben sie ihn gesehen und sie können zeugen davon. Das ist eine Wahrheit, eine geschichtliche Wahrheit, die können sie bezeugen. Von der Kraft und Zukunft oder Ankunft unseres Herrn. Jesus Christus wird in Kraft kommen. Sondern wir waren Augenzeugen gewesen von dessen Majestät, in der er eines Tages kommen wird. Denn er erhielt von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der majestätischen Herrlichkeit an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war das Zeugnis vom Himmel. Und Petrus sagt, wir haben gesehen und wir haben gehört. Die Stimme haben wir gehört. Gott haben sie nicht gesehen, aber sie haben diese Stimme gehört, die Zeugnis ablegte von Jesus. Das war etwas Gewaltiges. Sie haben Gott gehört. Und Gott sagte, dies ist mein Sohn. Dies ist mein Sohn, den ich liebe. Er geht den Weg aus Liebe zu mir und ich liebe ihn auch dafür. Ich habe Wohlgefallen an ihm gefunden. Er ist gehorsam. Wo ging es hin vom Verklärungsberg Richtung Kreuz? Lesen Sie in den Evangelien. Von hier an ging es Richtung Kreuz. Jesus ging diesen Weg im Vertrauen auf seinen Vater, im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und Petrus sagt, dieser Jesus wurde verklärt als der herrliche Gott und als solcher wird er eines Tages wiederkommen. Ich bin ein Augenzeuge davon. Und diese Stimme, die aus dem Himmel erging, hörten wir, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Warum war der Berg heilig? Ist Palästina ein heiliges Land? Ist Jerusalem eine heilige Stadt? Wenn Jesus da ist, ja, aber nur dann. Heilig heißt abgesondert. Und dieser Berg wurde heilig, das heißt zu einem ganzen, ganz bestimmten Zweck benutzt, um Petrus, Johannes und Jakobus etwas mitzugeben. Als Augenzeugen. Für diesen Zweck war er geheiligt. Aber anschließend war er ein gewöhnlicher Berg. Vor dem war er ein gewöhnlicher Berg gewesen. Nichts heiliger denn andere Berge Israels. Aber Gott benutzte diesen Berg, um die Jünger allein zu nehmen, um ihnen den Himmel zu öffnen. Und so wurde Petrus ein Augenzeuge. Und nun sagt Petrus, dieses hilft uns und macht uns Mut, einem anderen Zeugnis Glauben zu schenken. In Vers 19 haben wir, mit Vers 19 bis 21 haben wir drei Verse, in denen der Apostel hinweist auf die alttestamentliche prophetische Botschaft. Er selbst ist Vertreter der neutestamentlichen Botschaft. Aber die alttestamentliche Botschaft hat man schon. Und die alttestamentliche Botschaft, so sagte er es im ersten Brief, gab Zeugnis vom kommenden Christus. Und wenn diese Verheißung erfüllt worden ist und Petrus ist Zeuge davon, dann ist diese alttestamentliche Botschaft bestätigt worden. Und sie ist fester geworden, weil sie sich erfüllt hat. Einige Ausleger sagen, das ist nicht die richtige Auslegung. Sie sagen, Petrus will sagen, ich habe gesehen, aber noch fester ist die Heilige Schrift. Ich kann das verstehen. Ich kann das Bemühen verstehen, die Heilige Schrift als ein festes Zeugnis zu betrachten. Aber darum geht es in diesem Fall nicht. Wenn wir sagen würden, das Alte Testament wäre fester als das Zeugnis von Petrus, dann käme das darauf hinaus, zu sagen, das alttestamentliche Zeugnis wäre stärker als das neutestamentliche Zeugnis. Das wollen wir aber doch nicht sagen. Petrus spricht die Wahrheit, weil er gesehen hat. Und die alttestamentlichen Propheten, die geben auch, die sagen auch die Wahrheit, weil sie Zeugen sind. Zeugen von den großen Taten Gottes damals. Wir müssen einfach wissen, dass die Heilige Schrift ein Zeugnis ist von dem, das gesehen wurde. Ob Alt- oder Neues Testament. Menschen haben gesehen, sie haben Gott erlebt. Und dann haben sie dieses mit dem Heiligen Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes aufgeschrieben. Und deshalb ist das zuverlässig. Nicht nur, weil irgendwie geistlich magisch die Heilige Schrift jetzt besonders zuverlässig wäre. Sie ist zuverlässig, weil es sich um Augenzeugen handelt und weil der Heilige Geist sie vor Irrtümern bewahrt hat, aus diesen zwei Gründen. Und dies sind die zwei Gründe, die Petrus hier angibt. Ich habe gesehen, dass das alttestamentliche Wort sich erfüllt hat. Und Petrus selbst gibt uns hier Wort Gottes. Das alttestamentliche Wort Gottes ist nicht fester als dieses Wort. Beide sind gleich fest, weil beide Augenzeugnis sind und weil beide vom Heiligen Geist gelenkte Schriften waren. Wir dürfen nicht eins höher setzen als das andere. Petrus ist genauso zuverlässig als ein alttestamentlicher Prophet. Nicht mehr zuverlässig, aber auch nicht weniger zuverlässig. Beide sind gleich wertvoll. Alles ist Gottes Wort und untrüglich und darauf können wir uns verlassen. Und dies ist das Mittel zum Vorwärtskommen in Sachen Gott. Wie ist das nun mit dem alttestamentlichen Zeugnis? Wollen wir die Verse noch zum Schluss lesen? Und wir haben umso fester das prophetische Wort, auf welches ihr wohltut, zu achten, wie auf eine Lampe, die an einem trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wieder haben wir diesen Gedanken, dass das Wort Gottes Licht ist. Es öffnet uns die Augen. Wo? Wo ist diese Leuchte, diese Lampe, diese Fackel? Nun, wo soll das Licht leuchten? Wo wird die Ablösung sein? Ihr tut wohl, auf diese Lampe zu achten, bis ein anderes Licht kommt. Zwei Lichter. Jetzt haben wir das Wort Gottes. Morgen haben wir ein anderes Licht. Was für ein Licht? Wir werden sehen. Heute sehen wir nicht. Uns sind die Augen verschlossen für die jenseitige Welt. Petrus hat Jesus gesehen, wir nicht. Wir sollen achten auf, was Petrus sagt. Wir sollen achten auf das, was die Propheten schrieben, weil wir nicht gesehen haben. Ihr sagt, er tut wohl zu achten, auch auf das alttestamentliche Wort, bis ihr sehen werdet. Wie? Der Morgenstern wird nicht nur aufgehen als Person Jesu Christi, denn er ist der Morgenstern, aber ein Morgenstern wird aufgehen in unseren Herzen. Denn in unseren Herzen ist dieser dunkle, trübe Ort. In uns ist die Dunkelheit. Wir sehen nicht die Ewigkeit. Wir haben keine Ahnung davon und wir brauchen Licht über die Ewigkeit. Und wenn wir Gottes Wort lesen und zu uns nehmen, dann ist in unserem Geiste Licht. Dann leuchtet die Lampe des Wortes Gottes unser Inneres auf. Und wir verstehen und wir sind orientiert, wir können Entscheidungen treffen, dann können wir gehen. Wir brauchen diese Lampe, sonst sind wir desorientiert und wir wissen nicht wohin. Das Wort Gottes aber ist dieses Licht, das uns innerlich leuchten kann und uns zeigen kann, wo wir zu gehen haben. Weiter, Vers 20. Nehmt dabei zuerst dieses zur Kenntnis. Wenn wir also auf diese Lampe, dieses Wort achten sollen, dann müssen wir zuallererst über eines klar sein. Ich finde dies sehr wichtig. Wissen Sie, warum es in unserem Lande so trüb und so düster ist? Weil im vorigen Jahrhundert das Vertrauen in die Heiligen Schrift, in die Heilige Schrift erschüttert wurde. Und ich befürchte, die deutsche Nation hat sich nie davon erholt. Ich glaube, Sie wissen, dass für vielleicht die meisten Seelsorger, die meisten Geistliche in Deutschland das Wort Gottes nicht notwendigerweise von A bis Z wirklich Gottes Wort ist. Sogar evangelikale Pfarrer und Prediger können das nicht sagen. Es gibt sehr, sehr wenige Seelsorger, Verkündiger des Wortes Gottes, die wirklich sagen können, ich bin überzeugt, dass die ganze Heilige Schrift von 1. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 22 in der Offenbarung zum letzten Vers alles Gottes Wort ist, über seine Stimmbänder gegangen, von Gott gehaucht, nicht eingegeben, als wäre es zuerst da und dann versehen mit einem Hauch. Nein, das Wort kommt von ihm als Wort. Nicht zuerst von Menschen und dann hat er es nachträglich eingegeben, mit versehen mit Geist. Das Wort hat Gott als Ursprung. Das ist, was Paulus sagen will. Und deshalb ist es nützlich und so weiter. Die ganze Heilige Schrift. Die wenigsten können das sagen. Und das ist der Grund, weshalb man nicht ins Wort Gottes steigen kann. Was suchen wir nicht nach zuverlässiger Literatur im deutschen Raum? Als 1970 die Akademie, die Freie Evangelisch-Theologische Akademie in Basel gegründet wurde, musste Professor Dr. Kölli den Studenten sagen, sie sind verpflichtet, allen Vorlesungen beizuwohnen. Warum? Weil wir nicht die Literatur hatten, die es brauchte, damit ein Student die Vorlesungen mit Lektüre ergänzen konnte. Normalerweise an einer Hochschule besucht der Student Vorlesungen, so wie er das sich einplanen kann. Er schreibt sich ein, aber er geht nicht zu allen Vorlesungen. Er muss aber vorbereitet sein für die Prüfung. Er muss Frage und Antwort stehen können, wenn der Professor ihn prüft. Und er kann eine ganze Menge von dem in den Büchern holen, was sein Professor da sagt, manchmal noch viel besser. Aber nicht, wenn Sie bibeltreue Theologie betreiben wollen, dann suchen Sie einmal die Bücher. Warum sind sie nicht zu finden? Weil die Tür verschlossen ist. Der Eingang zum Wort Gottes ist uns genommen worden. Gleich an der Schwelle ist uns gesagt worden, dieses ist nicht notwendigerweise zuverlässig. Ja, wer will da noch eintreten? Petrus sagt, gebt Acht auf das Wort, aber dieses soll zuerst klar sein. Alles ist von Gott gegeben, zuverlässig. Also, die Tür ist offen, tretet ein. Wo immer ihr hingeht, werdet ihr Gottes Reden antreffen. Und wartet nicht, bis es Gottes Wort wird, auf barthianische Weise. Wir haben diese Anschauung unter Christen sehr verbreitet. Sprich du zu mir durch dein Wort, von wegen. Hören Sie auf, so zu beten. Es gibt keine zweite Ebene des Redens Gottes. Nicht in dem Sinne. Nein, sobald Sie die Bibel öffnen, spricht Gott. Das ist sein Reden. Warten Sie nicht, bis er redet. Er hat geredet. Geben Sie Acht darauf. Jetzt. Sobald Sie morgens Ihre Bibel öffnen, spricht Gott. Das ist sein Reden. Nicht noch etwas anderes. Ah, jetzt hat's mich getroffen. Das ist, was Professor Karl Barth sagte. Und das ist Irrlehre. Pietistische Irrlehre, aber es ist Irrlehre. Ja? Die stille Zeit sagt mir nichts mehr, sagen Christen oft. So? Können Sie nicht lesen? Ich denke, Sie können doch Deutsch lesen. Werden Sie stille und lesen Sie. Ja, aber ich spüre nichts. Aha. Sind Sie Pfingstler? Sind Sie Mystiker? Sind Sie katholisch, dass Sie etwas Sensorisches, etwas Spürhaftes erleben wollen, Weihrauch, ja. Etwas, das in die Augen fällt, etwas, das in die Sinne, das die Sinne anspricht. Passen Sie auf. Es ist ein Schleier zwischen uns und der Ewigkeit. Sie können Gott nicht sehen. Sie können Gott nicht hören. Sie können Gott nicht spüren, auch nicht seine Gegenwart. Beten Sie nie, dass Sie seine Gegenwart spüren. Das ist trostlos, hoffnungslos. Ja. Ich hörte von jemandem, der hätte Gott gerochen. Er wusste also, wie schon wie der Heilige Geist riechen würde. Fast Lästerung, ja. Es ist ein Schleier da und den müssen wir respektieren. Gott hat gesprochen, das soll uns genügen. Der Ort ist trübe, die Zeit ist dunkel, das gebe ich zu. Wir können nicht sehen, aber Gott hat uns die Bibel gegeben und dann gehen uns die Augen auf mit diesem Wort. Dies zuerst zur Kenntnis nehmen. Was? Dass keine Prophetie, und die ganze Heilige Schrift ist Prophetie, weil sie Offenbarung Gottes ist. Prophetie heißt Offenbarung. Keine Offenbarung der Schrift aus eigener Deutung entsteht. Hier ist nicht von der Auslegung des Wortes Gottes die Rede, sondern hier ist von der Entstehung des Wortes Gottes die Rede. Die Bibel entstand nicht so, dass Menschen sich etwas ausdachten, ich verstelle mir das so vor. So spricht man heute. Ja, was heißt der Vers? Ja, ich stelle mir das so vor. Und so ist jeder Christ sein eigener Prophet. Petrus sagt, nee, so nicht. Niemand hat sich das selbst ausgedacht und gedeutet, sondern Gott hat vom Himmel gesprochen. Keine Prophetie. Wussten Sie, dass die Geschichtsbücher im Alten Testament in der hebräischen Bibel Propheten heißen? Josua, Richter, Ruth, Samuel, das sind prophetische Bücher, weil es Offenbarung braucht, um Geschichte, die hinter uns ist, zu schreiben mit Gottes Perspektive. Das kann keine andere. Es muss wahr sein, es muss genau sein. Eine ganze Menge von der Geschichte ist unbezeugt. Jemand schreibt es, Esra vielleicht oder andere, und sagt uns Dinge, die jemand gedacht hat, ganz allein gesprochen hat. Wer ist davon Zeuge? Gott. David sprach in seinem Herzen. Das schreibt er auf. Gott offenbart es, Geschichte. Einiges ist bezeugt. Und das hat Gott dann gebraucht. Aber manches nicht. Es braucht aber, damit es zuverlässig ist, die Führung des Heiligen Geistes, damit es zu Gottes Wort ist, wird. Keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung entsteht, denn nicht durch den Willen eines Menschen wurde einst Prophetie hervorgebracht. Nicht weil Jesaja wollte, nicht weil Jeremia wollte. Jeremia wollte nicht. Amos wollte nicht, er wäre bei den Kühen geblieben. Aber Gott sagte, komm Amos, Gott bestimmte. Und dann haben sie gehorcht, Gott sei Dank. Und sie ließen sich gebrauchen. Aber nicht, weil Menschen wollten und aus ihrem Willen sich etwas ausdachten. Nicht durch den Willen eines Menschen wurde einst Prophetie hervorgebracht, sondern wie? Vom Heiligen Geist getragen sprachen die heiligen Männer Gottes. Männer, die Gott zugeordnet waren, heilig waren, ihm zur Verfügung standen, diese wurden vom Heiligen Geist getragen, als sie den Stift nahmen und schrieben. Sie haben gedacht, aber der Heilige Geist war in ihrem Denken. Der Geist war in ihrem Denken, der Geist war in der Feder dabei, bei der Feder dabei, bei der Hand. Und so war das Resultat Gottes gehauchtes Wort. Und ich kann mich darauf verlassen. Jetzt ist die Tür offen. Jetzt soll ich auf das Acht geben, was sie geschrieben haben. Denn es ist nicht nur Jesajas Wort, nicht nur Davids Wort, nicht nur Moses Wort, sondern Gottes Wort. Und jetzt ist dieses Kapitel, dieses Wort hier, nicht nur ein Wort von Petrus, sondern Gottes Wort an uns. Wollen wir Acht darauf geben, denn dann werden wir in dunklen Zeiten sicher gehen können. Wir wollen das Haupt neigen zum Gebet. O Herr, wie dankbar sind wir, dass du uns ein solches Wort gegeben hast. Wir haben immer wieder wiederholt erfahren, dass es stimmt und dass wir uns darauf verlassen können. Du erhörst Gebet wie versprochen, du vergibst Sünden, du machst uns froh, du veränderst unser Leben und wir dürfen das auch immer wieder miterleben, wenn andere davon Zeugnis ablegen. Wir danken dir, Herr, dass wir dich so erlebt haben. Bewahre uns, Herr, bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten, auf dich schauen und weiter dir die Treue halten. Amen.